Hallo nach Oldenburg oder besser Moin.
Moin.
Und Sie wohnen ja sogar noch weiter nördlich. Was gibt Ihnen denn die Nordsee?
Ganz viel. Ich kann da eintauchen, ich kann da sein, ich kann abtauchen, um es mal so zu sagen. Ich mag das Licht an der Nordsee, ich mag die Rauheit, ich mag die Leute und fühle mich dem Norden sehr verbunden. Woran das liegt? Vielleicht daran, dass meine Mutter in Kopenhagen geboren ist.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Wilman Jari, Mitgründerin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland.
Und so sitzt sie im Studio Oldenburg. Und diese Gründung der Initiative, das ist 40 Jahre her. Und ich habe gleich mal geblättert. Die Statistik meldet rund 1 Million Menschen in Deutschland mit dunkler Haut. Jetzt weiß ich nicht, in all den Jahrzehnten, wie weit sind wir denn gekommen in puncto Respekt und Toleranz?
Teilweise erleben wir Fortschritt und teilweise erleben wir Rückschritt. Und das prallt aufeinander und da ist eine wahnsinnige Dualität da. Also es ist einfach schwer zu greifen. Also wir haben heute immer noch Zonen, in denen es ein Risiko ist, sich als BIPOC zu bewegen.
Als was?
Wo man als Black Indigene People of Color sich zu bewegen. Und also die Geschichte hat es nicht verbessert, um es mal so zu sagen. Also vor 40 Jahren war es auch so, dass man als schwarzer Mensch gewisse Regionen gemieden hat, ganz bewusst.
Und an der Stelle gleich mal nachgefragt, weil ich kurz gestutzt habe, sagen wir jetzt in der Stunde schwarz oder dunkelhäutig, farbig, Person of Color?
Farbig sagt man nicht mehr, weil es ist ein fremdbestimmtes Wort. Es ist keine Selbstbezeichnung. Es gibt Menschen, die nennen sich Afro-Europäer. Es gibt Menschen, die nennen sich Afro-Deutsche. Es gibt Menschen, die nennen sich...
Sie sich?
Ich nenne mich Afro-Deutsch.
Und schwarz und dunkelhäutig, lass mal.
Schwarz kann man machen, aber schwarz ist ja in der deutschen Sprache immer doppelt belegt mit negativen Eigenschaften. Wir sagen aber trotzdem schwarz. Also von daher ist das durchaus legitim, weil es eine Selbstbezeichnung ist.
Steckt ja auch noch in der Initiative schwarzer Menschen.
Genau.
Jetzt sind Sie in Frankfurt geboren und leben seit 10 Jahren in Wilhelmshaven an der Nordseeküste. Gibt es da blöde Bemerkungen im Alltag auf der Straße?
Sowohl als auch. Also als ich den ersten Tag in Wilhelmshaven war und freundlich gegrüßt habe und happy war, dass ich einfach einen anderen Schritt gegangen bin, nämlich an die Nordseeküste zu ziehen und meinen Lebensmittelpunkt nach Wilhelmshaven zu verlagern, ist mir schon am ersten Tag Rassismus begegnet, indem man mich nicht grüßt, indem man wegschaut, indem man die Straßenseite wechselt.
Im Ernst?
Ja, das ist mir passiert. Und auch das N-Wort nachgerufen worden ist, ja.
Und diese scheinbar mildere Variante, die aber auch äußerst unangenehm ist, wo kommst du wirklich her? Kommt es noch? Oder dass jemand ungefragt in ihre schwarzen Haare greift und sagt, toll, solche Locken hätte ich auch gern?
Dadurch, dass ich ja ein bisschen größer geworden bin und nicht mehr so ein kleines Kind bin, hat sich die Situation schon etwas verbessert. Also mittlerweile hat sich es rumgesprochen, dass man das eher nicht tun sollte, den Menschen einfach willkürlich ins Haar zu greifen und so distanzlos zu sein. Aber es kommt immer noch vor, es passiert immer noch, gerade bei Kleinkindern und Kleinstkindern, dass die Verzögerungsschreie groß sind und dass man uns eigentlich in der Geschichte nicht sieht, dass es eine schwarze, lange Geschichte in Deutschland gibt. Und die Frage letztendlich suggeriert ja auch, dass es keine schwarze Geschichte in Deutschland gibt, wenn man fragt, wo kommst du denn her? Und das ist eine Form von Mikroaggression, die einen eigentlich immer wieder unwillkürlich zeigt, du gehörst hier nicht hin. Also irgendwas ist anders an dir.
Aber ich rede ja mit einer Frankfurterin, Jahrgang 62.
Richtig.
Warum ist die denn überhaupt jetzt so weit in den Norden gezogen?
Oh, das hatte viele Gründe. Ich war damals 55, als ich hierher zog und ich hatte einfach so das Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein im Leben und ich wollte meinem Leben nochmal eine andere Richtung geben. Und ich habe öfters eine Freundin aus Frankfurt in Wilhelmshaven besucht und ich fand das toll. Also mir hat das unheimlich gut gefallen. Ich, wie gesagt, ich mag die Rauheit der Nordsee, ich mag die Weite, ich mag das Licht und die üblichen Klischees eigentlich.
Und ja, ich habe auch welche, ich komme gleich mit meinen.
Und dann wusste ich, dass Fachkräfte auch gesucht werden. Ich bin jetzt pädagogische Fachkraft und habe mir dann einen Job gesucht, habe mir eine Wohnung gesucht und bin nach Wilhelmshaven gezogen.
Und jetzt kommen meine Klischees, die ich bei mir nur angelesen habe, wie sich's gehört und Blick auf die Karte. Ja. Wilhelmshaven, 76.000 Einwohner, also nicht gerade eine Metropole für jemanden, der aus Frankfurt kommt. Marine, Rohölumschlag, Containerhafen, im Krieg platt gebombt. Das klingt nicht so liebreizend.
Nein, das klingt nicht so liebreizend, aber letztendlich sind viele Menschen in Wilhelmshaven sehr liebreizend. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich mache das jetzt mal mit einem Augenzwinkern. Also es gibt tolle Leute hier vor Ort in Wilhelmshaven und es gibt Menschen, die, ja, die von ewig gestrig sind und einfach gewisse spannende Diskurse nicht zulassen wollen oder sich dagegen verwehren. Und das begegnet mir sehr oft.
So sehr wie häufig. Sie einen gestartet haben und dann das Echo mit Leserbriefen abbekommen auf Ihren runden Tisch, um mal auszuleuchten die Kolonialgeschichte des Kriegshafens. Ja. Das Problem ist anscheinend aber vor allem, Wilhelmshaven wurde nur dazu gegründet. Also um von hier aus in alle Welt zu fahren mit Kanonenbooten, wenn es geht, vor 100 Jahren noch.
Also nicht nur alleinig als Kriegshafen gegründet. Es gab vorher schon Wilhelmshaven. In der Entstehungsgeschichte ist das schon weitaus früher erwähnt worden. Aber letztendlich offiziell in die Geschichtsbücher Einzug gehalten hat es tatsächlich mit der Intention, einen Kriegshafen hier zu verorten. Ja.
Da haben sie einen Haufen zu tun. Ein weites Feld, würde der Briest sagen. Und angetrieben sind sie ja auch noch, wie sie selber bekunden, vom Satz, ich kann Gewalt und Ungerechtigkeit absolut nicht vertragen. Vor allem, weil sie es selbst so tief erlebt haben, vor allem auch als Kind.
Ja. Ja, also in den 60er Jahren war das eine normale Erziehungsmethode, Kinder zu schlagen, zu hauen, sie zu demütigen auch. Ich bin ja im Kinderheim groß geworden, ich habe Gewalterfahrungen da gemacht. Unter anderem wurde mir tatsächlich ein Ohr abgeschlagen als Baby und ja, meine Mutter war darauf ziemlich geschockt. Auch der Arzt, der das dann später wieder annähen musste, das war ein Professor von der Uniklinik, der war entsetzt, also dass es das tatsächlich gibt, ja. Und diese Gewalt teilweise, die findet sich ja auch immer wieder in der Sprache.
Wir werden noch eine ganze Stunde drüber reden, über ein wechselvolles Leben. Ihre Mutter war ja eine ungarische Romni, also von Sinti und Roma, und der Papa ein schwarzer US-Soldat. Mhm. Und da ich weiß, dass Sie fotografieren, gibt es denn von beiden ein Foto daheim?
Es gab mal ein Foto meines Vaters, das habe ich leider während der Umzüge innerhalb Frankfurt schon sehr früh verloren gehabt.
Also jetzt gibt es noch das Foto der
Aber
Mama.
Aber von meiner Mutter gibt es Fotos, ganz viele, ja, doch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Wilma Njari, Künstlerin, Aktivistin, Heilerzieherin.
Und mit mir verbunden im Studio Oldenburg. Zur Aktivistin kommen wir noch und ausgiebig für die Sache schwarzer Menschen oder People of Color. Zur Kunst. Ja, was machen Sie denn für Kunst?
Oh, das fing damals an, als die Handys in meine Hand kamen, um es mal so zu sagen,
also passt,
die iPhones, die Smartphones. Und für mich das einfach total spannend war, mit den Smartphones zu fotografieren. Und irgendwann sagte eine Freundin von mir, Wilma, ich finde deine Bilder total klasse und die haben eine eigene Sprache. Hast du nicht mal Lust, eine Ausstellung zu machen? Und ich habe früher schon ganz viel mit Kunst zu tun gehabt, schon als junges Mädchen. Ich war eigentlich immer jemand, der sich mit Kunst beschäftigt hat, gemalt hat, fotografiert
hat. Sie hatten ja auch Kontakt zu Wolfgang Klee, der ist recht bekannt und vor Wochen 91 geworden.
Richtig.
Was hat er Ihnen denn beigebracht?
Ach, ganz viel. Also es war einfach schön, in diesen Kreis aufgenommen worden zu sein und unter ganz vielen Künstlern. Ich habe gelernt die Technik von Radierungen, ich habe gelernt verschiedene Druckformen, um es mal so zu sagen. Man hat wohlwollend und auch immer wieder sehr toll über meine Kunst gesprochen und fand das klasse, dass ich halt als junges Mädchen an Kunst interessiert war. Also ich glaube, das war immer wieder faszinierend, auch für Ältere. das war ja damals zur Zeit der Klosterpresse und das hat einfach, also ich habe mich da einfach sehr wohl gefühlt und aufgehoben gefühlt.
Ist ja auch ein Ding, dass so ein bekanntes Künstlerkollektiv eine 15-Jährige reinlässt.
Ja, das ist außergewöhnlich, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, wieso nicht?
Ja, wenn sie es drauf hat, warum nicht?
Was spricht dagegen? Also ich weiß nicht, ob ich es drauf hatte. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe damals schon für mein Alter sehr erwachsen gewirkt. Und aus meiner Kindheit gibt es ganz wenige Fotos. Ich habe also wirklich, was meine Identitätssuche betrifft, ganz, ganz wenig Fotos. Ich habe Kontakt damals aufgenommen mit den ErzieherInnen in dem Kinderheim, in dem ich groß geworden bin, in Frankfurt. Tatsächlich, ich habe ein paar Dias bekommen, ein paar Fotografien bekommen und leider Gottes sind die verloren gegangen. Und dadurch gibt es wirklich ganz, ganz wenige Aufnahmen von mir als Kind. Und es macht was mit einem Menschen. Also mit mir hat es was gemacht. Und jedes Foto, jede Fotografie ist eine Eroberung wieder zurück in die Realität, ins Leben und auch ein Beweis, dass man da ist. So, ne?
Und, ja, und dann schwingt natürlich noch über allem dieses Motiv Werden und Vergehen. Ich habe mir die Bilder angeschaut von Ihnen. Da blättert Rost ab oder eine Lackschicht. Es ist eine Blumenpracht auf dem verwitterten Gemäuer oder Pilze sprießen aus dem toten Baumstamm. Beides ist es eigentlich, tröstlich und schmerzlich, oder?
Ich finde, die Natur, die gibt so viel an Farbnuancen wieder, auch im Herbst, im Winter, dass es mich immer wieder flecht. Also das hat mich schon immer fasziniert, auch schon als junges Mädchen. Also ich habe früher, als ich im Kinderheim war oder im Internat in Ilbenstadt, habe ich stundenlang Blätter gemalt. Bäume gemalt, also wenn Herbst war, diese Farbenvielfalt im Herbst, die Einfärbung der Blätter und dieses Vergängliche und gleichzeitig aber auch wieder dieses Rückeroberung der Natur, wo Menschen hingegangen sind und versucht haben, sich die Natur eigen zu machen und letztendlich die Natur aber immer wieder im Widerstand ist. Und ein bisschen hat das ja auch was mit meinem Leben zu tun. Es gibt so einen Spruch, der heißt, manchmal muss ich was biegen, damit es nicht bricht. Und das war ein Sprichwort, was mich sehr lange begleitet hat und mir auch Schutz geboten hat, weil ich an manchen Dingen doch manchmal fast zerbrochen wäre. Und letztendlich aber die Kraft auch in dem künstlerischen Tun gefunden habe. Also, und das war viel für mich. Es war nicht nur die Fotografie, es war die Malerei, es war Musik. So, diese drei Felder waren das für mich. Und irgendwann, als ich meine Tochter bekommen habe, war klar, ich möchte mich auf irgendeinen Punkt fokussieren. Und dann war das tatsächlich das Smartphone, weil man mit dem Smartphone nicht nur telefonieren kann, SMSen schreiben kann, sondern weil es halt auch nicht nur ein Alltagsgegenstand ist, sondern weil man mit diesem Smartphone so ganz, ganz viel mehr machen kann. Und ich fand es faszinierend, eine kleine Kamera mit dabei zu haben und zu fotografieren. Und das Ergebnis war auch noch toll, fand ich.
Ja, eine kleine, leichte Kamera für die großen Dinge im Leben. Und wo wir ja auch bei den letzten Dingen fast sind. Welche Rolle spielt denn Religion in Ihrem Leben?
Auch eine wichtige, aber vielleicht anders, als man sich das vorstellen mag. Also für mich ist Religion eine wichtige Instanz, für mich selber persönlich, aber ich würde eher von Spiritualität reden, weil ich glaube einfach, dass der Mensch, um den Wahnsinn auf dieser Welt zu ertragen, manchmal was braucht, wo er sich festhalten kann, damit er nicht vollkommen durchdreht, muss man sozusagen. Und für mich war Religion, die zu leben, auch ein Stück weit, was mir Angst gemacht hat, ich bin ja katholisch erzogen worden, es hat mir viel Angst gemacht, es hat viel Unruhe auch in meiner Seele verursacht und gleichzeitig, es ist jetzt für mich im Erwachsenenalter ein Ruhepol. Also es ist ein Punkt, sowohl die Fotografie als auch die Religion, wo ich einfach mal eine Auszeit nehmen kann, wo ich mich einfach erden kann, wo ich einfach da sein kann, ohne mir großartig ja, mich zu zermürben über Dinge, die passieren weltweit.
Ja, da passieren ja auch noch Dinge in einem. Haben Sie denn keinen Gedanken gehabt vor 10 Jahren bei der Brustkrebsdiagnose? Lieber Gott, was soll das jetzt?
Es war also eine absolute crazy Situation für mich gewesen, weil ich hatte meine Möbel gerade in Wilhelmshaven abgestellt, bin nochmal runter nach Frankfurt gereist, um den Abschluss zu finden, die Wohnungsübergabe zu machen, den Schlüssel abzugeben und dachte, ach Mensch, du kannst ja, eigentlich kannst du jetzt noch schnell zur Vorsorge, da wo du jetzt lebst, hast du noch keine Ärzte. So, gesagt, gemacht. Und letztendlich war es dann so, dass ich dachte, oh, der Arzt sagte, ja, Sie können gehen. Nee, bleiben Sie mal gerade noch einen Moment da. Und dann hat mich die Diagnose Brustkrebs wirklich richtig kalt von hinten erwischt. Und man merkt es halt an so einer Erkrankung auch. Wenn man so eine Krebserkrankung hat, dann merkt man seine Fragilität. Und das ist so absurd irgendwie, fühlt sich das manchmal an, dass man Angst hat, dass das auch nicht heilen kann und dass man ja daran auch versterben kann. Und oft ist das ja so eine Krebserkrankung mit Tod verbunden. Also früher war das, war das ein Buch mit ganz vielen Fragezeichen. Und heute hat es ein bisschen, dank der Forschung, auch ein bisschen die Angst genommen für viele Betroffene. Es gibt Krebsarten, die sind immer noch mit Angst sehr stark besetzt, weil die Todes- oder Sterbesrate sehr hoch ist, aber letztendlich gibt es medizinisch großartige Fortschritte. Und
was ist bei Ihnen der aktuelle Stand nach 10 Jahren?
Offiziell gelte ich als geheilt.
Freue mich, dass gerade nichts nachzuweisen ist. Wir machen Danke. Hier mal eine Zäsur und lauschen einer, die singt jetzt übers Schwarzsein. Die ist gerade auf Tour und ich muss zweimal nachschauen. Sie wird im Sommer 87. Mavis Staples, If oh, All I Was.
I love it.
Hey, schön. Was Black.
I love it.
If all I was black, looking at you, you might look past all the love I give. Natural gifts,
got natural gifts,
got perspective,
got perspective,
might make your shift.
Bayern 2, 1:1 der Talk und mit mir in Oldenburg verbunden ist Wilma Niari, geboren im Juli 1962 in Frankfurt. Und ich weiß jetzt nicht, gab es je ein, wenn auch kurzes, Miteinander von Vater, Mutter, Kind? Haben Sie sowas erlebt?
Nicht bewusst. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater mich besucht hat und mich gerne mitgenommen hätte in die USA, aber meine Mutter wollte das nicht. Sie wollte die Kontrolle behalten über mein Leben, was ich auch verstehen kann. Meine Mutter, dadurch, dass sie ja Romja war, musste ihre Kinder alle abgeben. Und es war damals halt, ja, also Frauen, die sich halt mit schwarzen Männern eingelassen haben, die wurden sehr herabgewürdigt, sie wurden nicht anerkannt in der Gesellschaft. Und das hat meine Mutter geprägt auch im Umgang mit anderen Menschen, geprägt im Umgang auch mit uns Kindern. Und das hat sehr große seelische Spuren hinterlassen in unserer Familienbiografie.
Das heißt, die 4 Brüder sind alle woanders gelandet?
Ja, wir sind ja insgesamt 5 Kinder. Ich bin ja genau in der Mitte geboren. Jetzt vor Weihnachten ist leider Gottes mein ältester Bruder verstorben. Und der zweitälteste ist seit über 10 Jahren tot und dann komme ich und dann kommt mein jüngerer Bruder und dann ist ein Bruder ist zur Adoption freigegeben worden. Also da gab es eine Zwangsadoption. Das war das letztgeborene Kind meiner Mutter und man hat sie gezwungen, das Kind abzugeben, ja. Das war damals üblich. Also damals war es auch üblich, Frauen, die mit schwarzen Männern eine Beziehung hatten, die auch zur Sitte zu schicken, also aufs Gesundheitsamt zu schicken. Sie musste regelmäßig, also ich habe das mitbekommen, das war ein Horrorszenario immer für meine Mutter, weil sie es nicht nachvollziehen konnte. Die hat damals in dem Kinderheim, in dem ich gelebt habe, in der Küche gearbeitet als Küchenhilfe und trotzdem wurde sie vom Gesundheitsamt einbestellt und musste regelmäßig ihren Gesundheitszustand nachweisen und es war oft die Sitte, die dann halt einbestellt hat und es war für sie eine Form der Demütigung, die war unvorstellbar.
Wobei Sie sagten auch mal in einem Gespräch, Ihre Mutter wäre mit 5 Kindern bei sich bestimmt überfordert gewesen.
Mit Sicherheit, weil einfach die Lebensumstände, in denen sie selber groß geworden ist und das, was sie mitbekommen hat, wieder von ihrer Familie nicht großartig war. Also sie ist selber als Kind missbraucht worden von der näheren Verwandtschaft. Sie war von klein auf ein nicht gewolltes Kind. Das hat sie sehr, sehr früh gespürt.
Man muss dazu sagen, und die Geschichte ist grausig, ich habe sie jetzt auch gelesen, wir reden ja über die Zeit des Dritten Reichs und Sinti und Roma sind ja genauso verfolgt worden wie Juden und die Tante versteckt sie in den Kriegsjahren bei sich um den Preis, tja, dass ihr Mann das Kind, da reden wir über eine 10-, 11-, 12-Jährige, immer wieder missbraucht.
Ja. Sie ist dann mit 15, glaube ich, Richtung Köln, um dort ja eine Ausbildung zu machen. Dort wurde sie ebenfalls wieder missbraucht. Das ist so ein dunkles Kapitel auch, was sie immer mal wieder partiell anspricht, aber irgendwie nie so richtig zum Greifen ist, weil das auch mit Scham und mit ganz vielen Gefühlen verhaftet ist. Und ich habe erst ganz, ganz später versucht oder verstanden, was da eigentlich passiert ist mit ihr auch. Und als junges Mädchen war mir ihre Biografie gar nicht so bewusst. Und ich habe selber als Heimkind nie verstanden, wieso ich nicht bei meiner Mutter sein konnte. Also das war für mich auch eine Kränkung, eine Verletzung, eine tiefe Verletzung, weil ich mich ja da auch nicht wohlgefühlt habe an diesen Orten teilweise. Und
wie soll halt jemand Halt geben, der so beschädigt ist?
Richtig.
Aber schwenken wir mal zu Ihnen. Sie sagen gerade, Sie waren ja 4 Jahre in dem Mädchenheim nördlich von Frankfurt und sind dann irgendwann da mit 13 rausgeflogen, weil jemand gesagt hat, sie hätten ihren eigenen Kleiderschrank in Brand gesetzt.
Ja.
Seltsame Story.
Sehr seltsam. Aber tatsächlich so, und dass in meinem Kleiderschrank eine Zigarette stehen geblieben ist, jetzt muss man wissen, ich habe damals nicht geraucht, eine Zigarette stehen geblieben ist und die quasi dafür gesorgt hat, dass dieser Schrank das Feuer quasi entzündet hat. So, ne?
Also es hat Ihnen jemand untergeschoben.
So ist es, ja.
Auf jeden Fall flogen Sie da raus aus diesem Heim, in dem Sie sich letztlich ja ganz gut aufgehoben fühlten und landeten in einer betreuten WG im Frankfurter Bahnhofsviertel.
Ich kam dann in die Emil-Klar-Straße nach Frankfurt. Das ist im Zentrum, also in der Nähe vom Eschersheimer Turm. Das war ein Haus, wo Kinder und Jugendliche, also vor allen Dingen viele junge Mädchen aufgenommen worden sind, die ausgebüxt sind, die zu Hause nicht mehr leben durften, die teilweise durch Drogenabhängigkeit kriminell geworden sind, Prostitution betrieben haben. Und in diesem Umfeld kam ich dann letztendlich hin,
mit 13.
Nachdem man versucht hat, zwischendurch mich nochmal zu verorten in der Nähe von Groß-Gerau. Da bin ich aber abgehauen, weil ich da auch Rassismus mitbekommen habe und ich wollte das einfach nicht mehr. Ich wollte selbstbestimmt sein. Ich kam dann in die Emil-Klar-Straße, dort habe ich circa ein Jahr gelebt und ich war da auch sehr isoliert. Also ich habe mich immer als Kind sehr isoliert gefühlt.
War gut, dass Sie da nicht abgestürzt sind.
Ja, und das Tolle war, und das waren tolle Sozialarbeiter und auch tolle engagierte Sozialarbeiter, die mich dann auch mitgenommen haben zu sich nach Hause, zu ihren Familien, die mir ihre Welt gezeigt haben. Und das hat mich auch so ein Stück weit gerettet, weil ich war immer dann alleine, wenn die anderen Mädchen auf Tour waren. Da wurde dann geklaut, mir wurden auch Sachen geklaut. Und letztendlich war das für mich eine Wohltat, auch dann ja eine andere Welt auch kennenzulernen. Also es war faszinierend auch für mich.
Ne? Und dann auch noch der kommunistische Jugendbund mit 15.
Ja.
War denn die Hautfarbe dort egal?
Ich würde sagen, Für mich gefühlt ja, aber letztendlich, wenn man vielleicht genauer hinguckt, nicht wirklich.
Ja, und erstaunlich, Sie haben ja Hauptschulabschluss, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja.
Und sind dann im Theater und beim Film gelandet, waren zeitweise Leiterin der Komparsen an den städtischen Bühnen Frankfurts.
Ja, 3 Jahre lang. Ja. Das war was, was ich kannte, was ich wusste. Ich kannte das Theater von früher noch. Mein Kind war gerade mal 5, 5,5 und ich brauchte einen Job. Ich wollte was machen, was mir Spaß machte und da gab es eine Anzeige in der Rundschau und da bin ich hin, habe mich vorgestellt und dann wurde mir die Frage gestellt, können Sie sich auch vorstellen, Leitung der Komparserie zu werden? Und da habe ich sofort ja gesagt. Das war unter Eschberg und alles andere habe ich dann ausgehandelt und dann war ich tatsächlich 3 Jahre Leitung der Komparserie.
Aber ist dann dieses Zitat, mit dem wir das Kapitel gleich schließen, erfunden? Ich habe gefunden von Ihnen, während meiner Theaterjahre habe ich viel getrunken und festgestellt, dass ich Menschen nicht mag.
Ja, das ist nicht erfunden, das war tatsächlich so. Also das war zum Teil auch einer Überforderung geschuldet. Sie müssen sich vorstellen, man bedient viele Felder. Und lebt trotzdem in der prekären Situation. Man hat Sehnsucht nach dem Kind, kann aber nicht beim Kind sein, weil man will ja Geld verdienen. Und letztendlich, ja, im Kunstbetrieb oder in vielen Betrieben, wo Kunst herrscht, wird auch gerne mal getrunken. Und das ist ein Thema, das, denke ich, wirkt sich heute auch immer noch in gewissen Bereichen bei der Kunst aus. Und ich war davor nicht gefeit und ich habe aber dann für mich so im Lauf der Zeit gemerkt, dass ich Menschen nicht mag.
Das hat sich aber geändert, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, hat sich gravierend geändert. Man würde heute sagen, rechtzeitig die Kurve gekratzt oder gekriegt.
Bayern 2, 1:1, der Talk. Und ich bin in Oldenburg verbunden mit der Afrodeutschen Wilma Niari. Die bekam mit 24 eine Tochter. Was änderte das denn in ihrem Leben?
Alles, wirklich alles. Es war eine absolute Bereicherung. Es ist es heute auch noch. Und ich würde sagen, es war mein größtes Glück.
Und wo ist der Papa dazu?
Der Papa ist da, aber es gibt keinen Kontakt zum Papa. Also wir haben versucht immer wieder, oder ich habe versucht, meine Tochter da wertfrei an ihren leiblichen Vater heranzuführen. Und sie hat aber von sich aus gesagt, sie mag es nicht.
Ist dann ein bisschen das Echo der eigenen Geschichte und ihrer Mama, wo die Väter ja auch entschwunden sind?
Da gibt es gewiss Parallelen, unbewusst, aus pädagogischer Sicht sicherlich, weil man bewegt sich ja auch immer gerne in Mustern, die man schon kennt.
Und mit kleiner Tochter brauchten sie ja Sicherheit und auch Geld und haben eine Ausbildung gemacht im Sozialen und auch als Heilerzieherin. Und dann hörten Sie von dieser Initiative schwarzer Menschen in Deutschland. Was war Ihr erster Gedanke? Warum wollten Sie da anheuern?
Es gab eine Fernsehsendung aus den 80er Jahren, live aus dem Schlachthof.
Mhm. Kennen wir sehr gut in Bayern.
Und da gab es eine Dépendance in Frankfurt aus dem Schlachthof und bei dieser einen besonderen Sendung habe ich mitgewirkt und haben uns damals auch schon getroffen als schwarze Menschen in Deutschland und haben halt auch über alle Sachen gesprochen, die uns bewegt haben. Wir haben über rassistische Werbung damals gesprochen von Benetton. Wir haben über die N-Küsse gesprochen. Das war eine bewegende Zeit, aber wir wussten ja damals nicht, dass wir Geschichte schreiben. Das war uns ja so nicht klar. Und wir haben uns mit Themen beschäftigt, die heute noch wichtiger sind als denn je.
Ja, es gab ja diese Aktion gegen das eine Benetton-Plakat, Teufelchen und Engelchen.
Ja.
Das Teufelchen war, glaube ich, schwarz.
So ist es.
Und da waren die Kraushaare zu den Hörnern gedreht.
Mhm.
Und was manche als schrägen, innovativen Werbeeinfall empfanden, das sahen sie, glaube ich, ganz anders.
Wir sahen das komplett anders. Also Sie müssen sich vorstellen, meine Haare waren damals ebenfalls so ähnlich. Und ich musste mich eine Stunde immer mit meinen Haaren auseinandersetzen. Und das war für mich eine Tortur zum einen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Teil meiner Identität. Ja. Und diese Identität wurde uns oft genommen, indem man hingegangen ist und die Haare geklättet hat oder versucht hat, sie zu bändigen und uns Zöpfe zum Beispiel gemacht hat. Ich bin ganz lange als Kind mit Zöpfen rumgelaufen und durfte die nicht offen tragen. Und was halt bei der Werbung ganz schrecklich war, war einfach diese Assoziation, ein kleines schwarzes Kind als einen Teufel zu deklarieren. Und wenn Sie heute mal gucken, schwarz ist immer mit einer negativen Eigenschaft verbunden. Das hatte ich ja zu Beginn auch gesagt.
Da lassen Sie auch das Spielerische nicht gelten. Teufelchen und Engelchen und süße Kinderchen.
Nein, die Wirkmächtigkeit solcher Fotos, ohne dass man die Sprache dazu verwendet, ist ja auch nochmal, die Bildsprache hat ja auch eine eigene Dynamik. Nicht nur die Sprache, sondern auch das Nicht-Ausgesprochene wirkt ja auch auf die Gegenwart, auf die reale Situation der betroffenen Menschen. Man assoziiert ja gewisse Dinge. Also das verhält sich ja mit der Fotografie auch aus der Vergangenheit so. Wenn man Fotografien aus dem kolonialen Kontext sich anschaut, dann werden da gewaltverherrlichende Bilder gezeigt, wo schwarze Menschen in Ketten und in Fußketten abgebildet werden, wo Frauen oben entblößt sind. Heute reden wir von Bildrechten. Damals hatten die Menschen in den Kolonien keine Bildrechte. Sie wurden nicht gefragt, ob sie so abgebildet werden.
Ja, es gab auch noch die Völkerschauen.
Richtig. Und demütigt dann letztendlich auch betroffene Menschen von Rassismus. Und das darf so nicht sein.
Und dazu noch die Diskussion, die sich sogar in den Köpfen von Dunkelhäutigen einnistet. Ich habe es in Südafrika erlebt, dass es heißt, ist die Haut jetzt zu dunkel oder zu hell? Also die machen das sogar noch zu ihrer Sache und streiten sich da.
Ja, also Dark Skin, Light Skin Person. Ich bin ja eine sogenannte Light Skin, also das heißt, man weiß, ich bin eine Mixed Person. Ich habe einen weißen Elternteil und einen schwarzen Elternteil und als wir damals die ISD gegründet haben, waren wir halt auch als heranwachsende Jugendliche genau in dieser misslichen Situation, dass wir uns positionieren mussten. Also wenn wir sagen, wir wären weiß, dann würden wir angelächelt werden und dann würde man sagen, nein, du bist nicht wirklich weiß. Wenn wir sagen, du bist schwarz oder ich bin schwarz, dann würden wir ebenfalls ein Nein hören, du bist nicht richtig schwarz. Und für uns war der einzige Weg zu sagen, wir positionieren uns trotzdem als schwarz, weil wir so gelesen werden von außen, dass wir was anderes sind. Und das ist schwer für Außenstehende zu verstehen manchmal. Und es ist auch ein langer Weg, die Identitätssuche zusätzlich zu all den anderen Dingen wie Sexualität, Weiblichkeit oder auch nicht. Also, ne, das ist ein zusätzlicher Rucksack, den viele Menschen tragen, die anders aussehen, die eine andere Lebensrealität haben, aufgrund dessen, dass sie erkennbar anders sind.
Ist es denn so einfach, je heller die Haut, desto leichter hat man es dann?
Ja.
Und mit Blick auf Ihre Tochter, wie schaut es da aus? Deren Haut heller als Ihre zum Beispiel?
Ja.
Weil der Vater ein Bio-Deutscher ist, oder wie so, nenne ich's?
Ja, also weil der Vater... Der ist
weiß Bio, ist er ja auch
weiß
nicht.
Ist, ja, er ist kein Bio-Deutscher, aber er wird weiß wahrgenommen. Er ist aber ein POC, er wird weiß gelesen, weil er blonde und blaue Augen hatte und sie ist relativ hell. Sie würde aber als People of Color durchaus durchgehen, weil man ihr ansieht, dass sie eine andere Nationalität in sich tragen müsste, so, ne? Wenn Außenstehende sie fragen, so, woher kommen sie, ne? Weil man ihr das auch noch ansieht. Aber sie definiert sich selber nicht als schwarz, soweit ich weiß. Weil sie sagt, meine Lebensrealität ist anders als deine.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Wilman Jari, Wilhelmshaven, ist ein Glücksbringer.
Ja, warum das denn?
Oh, viele Gründe. Ich lebe hier ein komplett anderes Leben als in Frankfurt. Ich habe im hohen Alter meinen Führerschein noch gemacht.
Das wie hoch?
55.
Tja, das sehe ich schon im Rückspiegel.
Das hat mir eine wahnsinnige Freiheit gegeben. Also auch gerade während der Krebserkrankung, wenn man Chemotherapie macht, muss man relativ früh am Morgen schon in der Onkologie sein, um die Therapie zu empfangen.
Und in der Zeit haben Sie Fahrstunden gehabt?
Ja, also Sie müssen wissen, ich hatte zwei Erkrankungen kurze Zeit aufeinanderfolgend. Ich hatte, als ich nach Wilhelmshaven zog, erst auf der einen Seite meiner Brust eine Vorstufe des Krebses, so sagt man, und diese Vorstufe wird aber behandelt wie ein Krebs. Ich habe eine OP bekommen, ich habe dann Bestrahlung bekommen und während dieser Zeit wollte ich was für mich tun. Und während dieser Zeit in Rücksprache mit meiner Krankenkasse habe ich dann quasi die Fortbildung gemacht, um weiter arbeiten zu können, braucht man hier in dieser ländlichen Region ein Fahrzeug, sonst hat man keine Chance. Also wenn man früh morgens um 6 in der vollstationären Einrichtung sein will, schafft man das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht, gerade im ländlichen Raum. Und das ist halt auch ein Thema, was mich umtreibt, wenn Menschen im ländlichen Raum leben, wo die Struktur nicht ausgebaut ist, wenn Menschen Rassismuserfahrungen machen im ländlichen Raum. Wie kann man sie unterstützen? Wie kann man sie fördern? Wie können diese Menschen zusammenkommen und sich austauschen?
Und was arbeiten Sie gerade genau?
Ich bin verrentet. Ich bin tatsächlich verrentet worden aufgrund meiner Krebserkrankung. Ich beziehe jetzt eine Regelrente, weil die Erkrankung doch massive Spuren bei mir hinterlassen hat.
Und Sie haben zuvor ja auch schon gesagt, es war eh abzusehen, dass Sie auf Dauer nicht in Frankfurt leben können. Schlicht, weil es immer teurer wird. Und der nächste Halt wäre dann dort gewesen, das Sozialamt. Und das war für Sie überhaupt nicht, stand zur Disposition.
Richtig. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen in eine vollstationäre Einrichtung von der Geburt an.
Ins Heim.
Ins Heim. Und leben dort. Und werden dort groß. Werden 16, 17, kriegen dann eine Tochter, sind dann aufgrund der prekären Arbeitssituation und der nicht guten vorhandenen Ausbildung letztendlich immer wieder in prekären Arbeitsverhältnissen. Auch gerade als alleinerziehende Mutter, ne, ist das in Frankfurt schon sehr spürbar gewesen. Und das war für mich ein Grund zu sagen, ich muss was machen, um mich besser, stabiler aufzustellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann halt diese Ausbildung gemacht. Habe da sehr lange auch gearbeitet in dem Bereich, pädagogische Fachkraft. Ich habe in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, auch in Frankfurt, in Kindergärten, in Horts, in Jugendeinrichtungen, in vollstationären Einrichtungen. Und daher kenne ich also beide Seiten der Medaille. Daher kann ich mich unheimlich gut auch in die Situation von Kindern und Jugendlichen reinversetzen und kann dort einen Bogen finden, wo andere vielleicht keinen so schnellen Zugang finden oder Bogen machen können mit der Not der Menschen und mit den seelischen Nöten und den Abgründen der Menschen.
Ja, ich musste gerade mit Blick auf Ihre Geschichte an die Bremer Stadtmusikanten denken. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Weil vor 10 Jahren, wenn man diese Liste anschaut, der Bruder war da gerade gestorben. Mhm. Ihr geliebter Hund ist auch davon. Mhm. Sie haben sich wohl getrennt. Mhm. Der Arbeitsvertrag lief aus. Mhm. Lungenkrankheit wird schlechter, dann kommt die Brustkrebsdiagnose. Mhm. Also das reicht, glaube ich.
Das war ein ordentliches Pfund, genau.
Würde ich sagen, es reicht, um vom Stangerl zu fallen.
Ja, aber das meine ich halt auch. Es gibt ja so einen Spruch, man kriegt nie zu viel zu tragen, weil der Gott vielleicht weiß, dass du es tragen kannst. So ist ein Spruch, den kann man haben, muss man nicht, sagen wir mal so rum. Ich glaube, ich habe einfach gelernt, aufgrund meiner Biografie, alles, was ich überstanden habe, egal wie, also egal ist es nicht, aber so durch das Tal der Trauer, der Wut, der Erschöpfung, der verschiedenen emotionalen Zustände, hat mich stärker gemacht. Also niemand ist perfekt und das ist auch so eine Botschaft, die ich vielen Menschen weitergebe. Viele haben einen unheimlich hohen Anspruch an sich selber, an Perfektion. Und ich versuche immer zu sagen, nein, das musst du gar nicht, weil das ist auch gar nicht Sinn und Zweck des Lebens, du musst vielleicht lernen, auch dir selber verzeihen zu können und ein bisschen moderater mit dir selber umzugehen und Dinge einfach auch mal Zeit zu geben, Raum zu geben.
Und auch wenn ich raushöre, dass die Selbstliebe das Wichtigste und Größte ist, da werden auch fast alle nicken, der aktuelle Beziehungsstatus, segeln Sie Single. Allein durchs Leben?
Ich tapere allein durchs Leben. In Norddeutschland sagt man ja tapern. Natürlich hätte ich gerne einen Partner an meiner Seite, aber es ist nicht. Und es ist okay. Also ich habe so viele Dinge, die mich umtreiben, mit denen ich mich befasse. Und es ist schön, wenn es jemand gibt. Und wenn es das nicht ist, ist es auch okay.
Und Kontakt zur 93-jährigen Mama gibt's noch?
Ja, ja, ich will demnächst sie wieder besuchen und es ist mir auch wichtig, da zu sein. Und also wir machen ab und zu eine Videoschalte. Meine Tochter geht sie öfters besuchen, weil sie ganz in der Nähe von ihr ist. Und dann machen wir immer mit dem Smartphone eine Videoschalte. Das ist halt schon toll, dass man das machen kann. Solche weiten Strecken mit so einem kleinen Handy zu überwinden ist.
Da gibt's
das hat was Gutes.
Sowas wie eine nachgetragene Liebe, ein Aussöhnen.
Absolut, absolut.
Weil das innige, langjährige Miteinander war ja nie. Als Kind?
Als Kind nein. Aber ich glaube, von ihr zu mir schon in der Nachschau. Da war schon eine große Liebe da ihrerseits. Und die trägt uns auch heute noch. Und ich habe sie nur nicht fühlen können. Ich habe sie nicht lesen können. Ich habe es nicht ablesen können. In meiner Verzweiflung, in meiner Wut, in meiner Trauer konnte ich das nicht taxieren.
Und jetzt?
Heute kann ich es.
Sind Sie selber, wie sage ich's, Oma oder Großmutter?
Ich bin Großmutter und ich liebe meine Enkel über alles. Und ich glaube, sie lieben mich auch, weil ich sehr touchy bin. Also wir sind sehr, sehr, sehr eng verbunden. Und es ist eine schöne Rolle, die erfüllt mich. Das gibt mir unheimlich viel Kraft auch, zu sehen, wie die Kinder groß werden. Auch zu sehen, wie meine Tochter das macht. Die macht das fantastisch. Und da geht mein Herz auf, um so zu sagen.
Ich höre schon. Und deren Haut ist noch heller von den Enkeln?
Jein, jein. Das bewegt sich so zwischen dem von meiner Tochter und mir. Das ist so, im Sommer, die werden halt sehr, 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 sehr schnell braun. Durch die Sonne, durch die Pigmente. Und man sieht, dass es People of Color sind. Und das ist okay, das ist gut so.
Zwei kleine People of Color, 7 und 11 Jahre alt, zwei Jungs. Ob die ihren Kampf nochmal führen müssen oder sind wir jetzt weiter?
Ach, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Jetzt bei der politischen Entwicklung, also ganz ehrlich, ich glaube manchmal, dass diese Rückschritte dazu dienen, um besser vorwärts zu schauen. Und anders vorwärts zu schauen. Und manchmal braucht es vielleicht auch solche Dinge, um sich bewusst zu werden, dass man das nicht mehr haben möchte.
Ich hoffe, diese Stunde hat ein klein bisschen dazu beigetragen. Ich sage danke in den hohen Norden. Danke, Wilma Niari.
Herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin, über mich und mein Leben zu sprechen. Das ist eine große Ehre für mich.
Und uns war es eine Freude.